Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.
Der FC hat es heute sehr gut gemacht, sehr mutig gespielt, sehr couragiert und attackiert nach vorne hin.
Ja, wenn es doch für Lob wenigstens einen Trostpunkt geben würde. Sogar Niko Kovac hat der Auftritt des ersten FC Köln in München gefallen, aber am Ende, Alex, kannst du dir auch dafür nichts kaufen.
Nee. Außer Wiesen nichts gewesen. Ja, also 0-4 ist dann am Ende doch deutlich und ja, wenn die Bayern angezogen haben, haben sie getroffen, haben von vielen Fehlern des FC profitiert und dann bringt dir am Ende des Tages auch eine recht mutige Spielweise nichts, außer vielleicht den Glauben, dass es bald besser werden könnte.
Ja. Wir können nochmal genau drauf schauen aufs Spiel und vielleicht erstmal mit den positiven Dingen anfangen, die auch Niko Kovac gesehen hat. Man kann zumindest sagen, Achim Beierlotzer hat Wort gehalten. Der hat ja vorher einen mutigen Auftritt gefordert und ja, indirekt versprochen. Und das hat die Mannschaft auch umgesetzt. Wir hören erstmal selbst sein Fazit zum Spiel.
Wir waren mutig, das wollten wir hier sein. Wir wollten kein Sparringspartner sein, sondern wir wollten ein Gegner sein. Wir waren ein Gegner. Wir haben uns gewehrt und haben auch in Unterzahlen noch versucht, nach vorne zu spielen und hatten da ja auch nochmal eine riesen Torchance durch Rafael Tschichos. Dass wir heute gar kein Tor schießen, ist schon ein bisschen bitter für uns.
Ja, Tor hätte der FC durchaus verdient gehabt, finde ich. Chancen waren ja auch da. Córdoba dreimal in der ersten Halbzeit mit guten Torabschlüssen. Einmal rutscht Drexler, glaube ich, ganz knapp vorbei. Zweite Halbzeit dann noch dieser Außenpfostenschuss von Terodde. Ja. In der allerletzten Sekunde quasi. Gut, es wäre nur der Ehrentreffer gewesen, aber ich denke, man kann schon sagen, zumindest in der ersten Halbzeit war der FC absolut ein Gegner, kein Sparringspartner für die Bayern. Wobei man ja eigentlich schon Schlimmes befürchten musste, ne? Nach diesem frühen Gegentor dachte ich, oh Gott, jetzt geht's hier direkt bergab für den FC, aber die Jungs haben sich ganz gut reingekämpft ins Spiel, ne? So von Minute zu Minute ein bisschen mehr, dann auch auf Augenhöhe mit den Bayern gespielt.
Ja, wenn du allerdings Mittwoch war es, glaube ich, das Spiel der Bayern gegen Roter Stern Belgrad gesehen hast, dann hatte das durchaus Parallelen. Die Bayern haben tendieren dazu, nach der Führung es schleifen zu lassen und eben nicht also man darf nicht ganz verkennen, dass sie dann ja auch noch ein paar durchaus, also nicht nur ein paar, also so einige gute Gelegenheiten hatten, die vergisst man jetzt ein bisschen schnell, weil der FC das dann in der Phase 35. bis 42. richtig, wirklich gut gemacht hat.
Weil da hatten sie so, eine richtige Druckphase.
Sind sie auch richtig rausgerückt.
Chancen und, für Córdoba.
Da ist mir auch, da gab es, und ich, vielleicht liege ich auch falsch, aber wenn, wenn ich mich recht entsinne, war da ein Angriff, der war von Timo Horn bis vorne zum Stürmer. Und das war, in meiner Erinnerung der erste durchkombinierte Angriff der ganzen Saison, wo du gesehen hast, ach, die haben halt auch einen Plan, wie sie von hinten den Ball nach vorne bekommen wollen. Das haben wir, glaube ich, letzte Woche schon ein bisschen angemerkt, dass das ein bisschen fehlt. Und da kam es mal zum ersten Mal zum Vorschein, wo sie selbst unter Druck, also die Bayern sind rausgerückt und haben trotzdem durchkombiniert. Das ist mir gut gefallen. Das kannst du in den nächsten Wochen gerne noch öfter geben, weil da sind wir ja auch schon, du hast es eben angesprochen, ne? Also der Beierlotzer hat es ja gesagt, dass wir hier kein Tor erzielen, ist schon bitter. Ja. Der FC bestraft sich zu oft und belohnt sich zu wenig. Ja. Also die bestrafen sich mit dummen individuellen Fehlern, die dann auch im Gegensatz zur zweiten Liga, da konntest du dir sowas erlauben mal, dann ist da meistens nichts passiert, weil da auch nicht so viele Lewandowskis vorne in den Strafraum rumgerannt sind, aber hier kriegst du halt dann direkt die Ohrfeige verpasst. Ne? Und das ist, glaube ich, nicht nur das Bayern-Spiel so gewesen, sondern auch im Derby und auch gegen Dortmund letztlich.
Ja. Gebe ich dir komplett recht, was das Spiel nach vorne betrifft. Das haben wir auch schon öfter jetzt in der Saison erlebt, dass es bis ins letzte Drittel oft ganz gut aussieht und dann der Abschluss einfach nicht konsequent genug ist. Wobei ich jetzt Córdoba bei seinen Chancen jetzt nicht den riesen Vorwurf machen würde. Das waren jetzt keine hundertprozentigen, die waren jetzt nicht einfach reinzumachen, aber zumindest in einer Situation wäre, glaube ich, auch der Querpass die bessere Entscheidung gewesen. Da waren noch ein, zwei vorne mitgelaufen. Er hat das dann versucht, mit Gewalt irgendwie zu erzwingen.
Ja, aber die Angst, die du halt schon haben kannst, ist halt, dass hier in der Bundesliga wieder man erwartet ja immer noch auf sein erstes Bundesliga-Tor für den FC, dieser alte Córdoba zum Vorstellen kommt, der halt ein paar Sekunden weniger hat dann und dann halt ungenauer wird. Also von seinen Chancen, die kann man schon mal aufs Tor bringen. Ne? Also es ist halt irgendwie, du wirst Tore brauchen und wenn du dann ohne Modest spielst, wird die Córdoba schießen müssen. Und fünf wie in seinen Spielzeiten in Mainz oder halt gar keins wie in der ersten Bundesliga-Spielzeit in Köln, werden definitiv zu wenig sein, wenn du irgendwie in der Bundesliga bestehen willst.
Wobei man auch nicht vergessen darf, dass Córdoba am ersten Spieltag gesperrt war. Ja. Dann musste er ein Spiel verletzt aussetzen. Ja. Beziehungsweise gegen Dortmund musste er in der zweiten Halbzeit auch schon raus. Also sagen wir mal, er hat erst im Grunde 2,5 Spiele gemacht. Hm. Deswegen würde ich ihm jetzt noch keine Torkrise andichten, aber hast du jetzt auch nicht gemacht. Aber ja, klar, man denkt natürlich schnell an seine erste Saison beim FC in der ersten Liga, wo halt überhupt nichts funktioniert hat. Und da kann man nur hoffen, dass bei ihm selber nicht da dieses Kopfkino losgeht und er anfängt, darüber nachzudenken. Ne?
Die Frage ist, wann es bei ihm selber losgeht, dass er darüber nachdenkt. Ne? Und vielleicht ist aber Córdoba auch ein Spieler, der einen Stürmer neben sich braucht. Ne? Also der halt irgendwie, weil die Qualität, die Antonio Modest zum Beispiel da gegen Freiburg gezeigt hat, aus nichts den Ausgleich zu machen, die geht, das ist nicht John Córdoba. Ne? John Córdoba ist ein Arbeiter, der sich Chancen erarbeitet und dann hoffentlich mal eine macht. Aber dieses, du siehst ihn nicht und dann macht er ein Tor, das ist ja eher Modest. Ne? Aber der musste halt in München 90 Minuten auf der Bank schmoren. Ist eine verständliche Entscheidung bei dem Gegner, ne, dass du halt nur mit einem Stürmer spielst. Ja. Aber du musst halt wissen, wenn du ohne Modest spielst, dass du dir vielleicht jedes Tor hart erarbeiten musst, kann schon sein.
Ja, wenn wir schon beim Thema Stürmer sind, also klar, Modest auf der Bank, weil Bayer Lorz sich für die Einsturmvariante entschieden hat. Aber er hat ja dann hinten raus Terodde gebracht, was ich persönlich nachvollziehen kann, weil ich fand ihn schon bei der Einwechslung im Derby gut. Ja. Hat direkt ein bisschen Torgefahr reingebracht, die vorher im Grunde gar nicht vorhanden war. Und er hatte ja bislang immer eher das Nachsehen gegenüber den anderen beiden. Modest wird es nicht gefallen haben, dass er jetzt 90 Minuten zugucken musste. Aber ich finde, wenn man einfach die Leistung betrachtet, kann man sich durchaus auch mal entscheiden, einfach mal Terodde reinzubringen und eben nicht Modest.
Ja, aber das wird jetzt, glaube ich, auch nicht so einfach werden, das zu moderieren in den nächsten Wochen. Mhm. Wenn sollten die Spiele gewonnen werden und die Stürmer treffen, hat der draußen sitzt, sehr wenig Argumente, verlierst du aber oder spielst unentschieden und die Stürmer treffen nicht, sitzt Modest draußen, dann wird er sich sicher sagen, lass mich doch spielen, ich treffe oder so. Mhm. Oder so ein Terodde kann auch mit Recht sagen, ich war wie lange im Derby drin, 11 Minuten oder so, habe 3 Großchancen, dann habe ich auch ein Recht, dann reinzukommen, wenn in München gewechselt werden muss. Ne? Also so, auf der anderen Seite, der FC auch medial hatte die ganze Woche diese Kung-Fu-Tour von Modest abgefeiert.
Ne? Haben wir auch gemacht.
Haben wir auch gemacht. Im letzten Podcast. So, und dann träumt er natürlich die ganze Woche davon, den wieder die Wiesen zu versauen und darf keine Minute spielen. Ja. Nochmal auf der anderen Seite, so ein Spaß bei 0-3 reinzukommen, ist nun auch nicht. Also das ist von daher würde das vielleicht verschmerzen können, dass er gerne von Anfang an gespielt hätte, glaube ich. Das ist auch menschlich und verständlich.
Wenn wir dann uns die Defensivleistung angucken, die frühen Gegentore, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit, spricht dann einfach auch noch so ein bisschen für die fehlende Reife, die der FC jetzt in den ersten Spielen vermissen lässt, ne?
Ganz eindeutig. Die Frage ist halt, ist es...
Bei aller Klasse von Lewandowski, aber ist es Qualität? Das erste Tor war ja aus dem Spiel raus. Waren ein paar Fehler, die sich da aneinander gekettet haben. Schichos rückt viel zu weit raus. Bono guckt zu viel auf den ballführenden Spieler und hat Lewandowski, den Laufweg von Lewandowski nicht richtig im Blick. Hat dann natürlich Pech, dass er den so blöd abfälscht, aber wenn er ein bisschen anders läuft und sieht, wie Lewandowski kommt, dann kann das vielleicht besser verteidigen.
Ja, wobei der Armin Fee hat ja beide Tore quasi schon ganz klar den Rafa Schichos angekreidet. Das beim ersten, ja, eigentlich kann man es auch machen. Also beim ersten Tor ist halt einfach so, er geht da drauf, wo er niemals drauf gehen kann. Den Ball kann er nicht bekommen. Da ist halt trotz seiner fast 30 Jahre fehlt es dann doch noch vielleicht die Bundesliga-Erfahrung. Und beim zweiten Tor lässt er sich da von Lewandowski abkochen im Zweikampf-Duell. Ja, aber gut, der ist halt auch gut. Ne? Aber
er hat jetzt die Saisontore 9 und 10 geschossen, ja, wenn ich richtig mitgezählt habe. Also schon Wahnsinn in den ersten 5 Spielen.
Aber es zieht sich halt durch. Ne? Also du hast dann bei dem dritten Tor dann... ist halt auch mit ECWE, zahlt jetzt inzwischen Woche für Woche ziemliches Lehrgeld halt. Ne? Also so toll den viele gegen Dortmund fanden, der macht am Ende auch den Fehler, dass du das Spiel verlierst. Er macht den Fehler beim beim Gegentor im Derby. Er macht, hat dann auch, also schon vor diesem Elfmeter da fürchterlichste Szene in der ersten Halbzeit gehabt hat irgendwie. Und ja, vielleicht ist er noch ein bisschen aufgeregt, vielleicht muss er hier erst auch mal ankommen. Hast du eben im Vorgespräch gesagt, vielleicht tut ihm diese Spielpause mal ganz gut, das kann schon sein.
Ja, ich hab mich während der ersten Halbzeit in München die ganze Zeit gefragt, ist das jetzt Nervosität, wo kommt diese Hektik her, weil das teilweise auch Fehlpässe völlig ohne Druck waren. Also, weißt du, das kann ja mal passieren, wenn du aggressiv angelaufen wirst und dann eben nicht diese Ruhe am Ball hast, aber das waren manchmal so völlig ohne Not Fehlpässe tief in der eigenen Hälfte, wo er von Glück sagen kann, dass die Bayern das nicht bestraft haben. Also normalerweise kassierst du da einen gegen den Rekordmeister.
Hätte schon, und da müssen wir auch bei der Wahrheit bleiben, auch in der ersten Halbzeit schon böse werden können. Mhm. Also gerade durch diese ganzen Fehler, wo die Bayern das ja teilweise lausig spielen. Also du musst ja sagen, so toll diese Bayern auch besetzt sind, weiß nicht, so einen richtigen Matchplan hast du bei denen ja auch nicht erkannt. Ne? Also die setzen halt irgendwie drauf, dass die individuelle Qualität reicht und irgendwann der Ball bei Lewandowski landet und er macht die Tore halt irgendwie. Also hast du zumindest das Gefühl gehabt, dass auch wie Jerome Boateng da hinten rumschwimmt, das ist ja ein Trauerspiel im Vergleich zu dem, was der früher gekickt hat. Ne? Also der muss ja eigentlich auch runterfliegen in der ersten Halbzeit.
Wollte gerade sagen, ne? Hat er Glück gehabt.
Also bei allem Respekt vor Niklas Süle, so wie der hinten hingehen muss, weil er halt einfach irgendwie auch dann nicht schnell genug ist. Mhm. Und diese eine Grätsche da außen, die halt auch zwingend gelb geben muss. Mhm. Jedem Stadion der Welt sieht der Abwehrspieler da die gelbe Karte, nur in der Allianz Arena offenbar nicht. Die Bayern haben sicher nicht überragend gespielt und hätten trotzdem das Ergebnis viel, viel deutlicher in der ersten Halbzeit gestalten können, bevor der FC dann diesen Zugriff hatte.
Wenn du schon den Schiedsrichter ansprichst, hat ja noch so ein Nachspiel. Armin Fee hat sich ja relativ deutlich nach der Pressekonferenz in der Allianz Arena noch geäußert. Hier hätte er doch gleich ein rotes Trikot anziehen können, hätten wir gewusst, dass er bei Bayern ist. Man kann zumindest diskutieren, oder man muss diskutieren, glaube ich, über die harte Grätsche von Boateng, die mindestens dunkelgelb ist. Und er macht dann 2-3 Minuten später das nächste Foul. Ist dann eigentlich gelb-rot. Ja. Man kann ihn, wenn man hart durchgreift, auch vorher schon mit glattrot runterstellen, weil das
Ziel ist auch gelb.
Dominik Drexler kann froh sein, dass der Knöchel dann nicht gebrochen ist. Also das ist ja mit vollem Anlauf, mit
Boateng, wie
kompletter Wucht da drauf.
Auch keine 50 Kilo, ne? Von daher, nein.
Und der Elfer ist auf der einen Seite ein bisschen dumm von Isibue, glaube ich. Wenn er da einfach wegbleibt, Horn ist ja im Grunde auch schon da. Und dann stehen ja noch Höger und Hector in Ballnähe und auf der Torlinie. Also, es war ein bisschen unclever, aber auf der anderen Seite.
Also Christoph Daum nannte ihn Elfmeter wegen Dummheit. Kann man geben. Also das ist, da bin
aber
ich
dann noch glatt rot zu zeigen. Oh,
genau, und da ist
schon
halt
eine
der Punkt. Er vereitelt vielleicht eine Torchance, aber ja keine hundertprozentige in dem Sinne, weil da sind noch Horn im Weg. Gut, das zählt nicht vielleicht. Aber da kommen auch noch Hector und Höger ran. Mhm. Also das heißt, es gibt drei Optionen, wie der Ball noch geklärt werden kann. Deshalb ist das für mich nicht zwingend eine Notbremse halt irgendwie. Ja. Und das halt mit dem Charakter des Fouls, dass er auch nicht hart war oder in irgendeiner Weise, also jetzt begründet der Schiedsrichter das damit, wenn er nicht an den Ball kommen kann, muss ich ihm rot geben. Ne? Also wenn er nicht versucht irgendwie, also soll er besser unten reinkrätschen, als oben umzustupsen oder
das
was.
Macht
also
irgendwie keinen Sinn. Nee,
also
war jetzt auch kein Rempler mit ausgestreckten Armen. Also er hat ihn ganz leicht so
eher mehr mit der Brust
touchiert. Coutinho hat das dankbar angenommen und sich lang gemacht.
Kostet nicht umsonst so viel Geld, weil der ist halt mit auch in dieser Situation, dann weiß er genau, was er wann zu tun hat. Das ist ja auch legitim. Also wie gesagt, der Elfer geht ja völlig in Ordnung in meinen Augen. Nur diese rote Karte, das ist eine Doppelbestrafung, die muss eigentlich, ich hatte vorher gedacht, sie wäre abgeschafft, ist sie offenbar nicht, aber da sollte man auch nochmal drüber nachdenken, weil das war ja, wie gesagt, es war kein böses Foul, kann noch geklärt werden. Das war ein bisschen zu hart. Ich glaube, die Kölner waren aber auch noch sauer, weil in der ersten Halbzeit doch einige viele kleine Entscheidungen auch wirklich gegen die gefallen sind.
Also das Gefühl hatte ich während der Live-Reportage auch permanent, dass immer eigentlich gegen den FC bei engen Situationen gepfiffen worden ist.
Das ist halt einfach dieser frustrierende Bayern-Bonus, wobei der, wissen wir auch alle, nicht spielentscheidend war. Also von daher, ist bitter für Easy. Ja. Die Einspielsperre ist dann ja obligatorisch quasi. Ja. Wobei man sich dann auch fragt, ne, der kriegt einen Elfer gegen sich, ist, darf eine halbe Stunde nicht mitspielen, ist ja dann nicht genug bestraft, muss ein Spieler ein Spiel gesperrt werden. Aber ist offenbar, ja.
Er hat niemanden verletzt, hat er es auch nie vor, kann mit so einer Aktion auch niemanden verletzen. Also,
aber es werden alle so bestraft, von daher, dann ist es halt so. Ne? Aber das Armin Fee hat sich darüber aufgeregt, er hat dann bei uns dann in der Runde halt dann da relativ deutliche Worte gefunden. Anton Nachreiner ist es zu Ohren gekommen und er hat einen Brief an den FC jetzt geschrieben, der Armin Fee muss sich erklären und das Ganze wird ja mit einer Geldstrafe.
Ich wollte gerade sagen.
Also wird das ja
geht dann bestenfalls an einen guten Zweck, irgendwie Nachwuchsförderung, was auch immer.
Ich glaube aber, Armin Fee wird es verschmerzen können, gehaltstechnisch. Und ich finde, sowas gehört aber auch irgendwie dazu, dass man sich mal artikuliert und dass man sich nicht alles bieten lässt. Und dann kann man auch mal den Schiedsrichter diskutieren, auch wenn es
3,50 auch dafür ist ja dann ein Geschäftsführer Sport oder Sportdirektor, wie auch immer man die Position dann nennt, ja auch irgendwo da, weil ein Trainer kann das eigentlich nicht machen, ne?
Ja, du schützt damit den
Trainer,
sonst
sitzt du nachher auf der Tribüne. Ja, richtig, genau. Da sind die Konsequenzen wesentlich drastischer, also macht es Armin Fee und stellt sich quasi vor Trainer und Mannschaft und kriegt dann halt ein bisschen was ab. Er kann aber gut damit leben, glaube ich. Er hat sich viel mehr noch über diese frühen Gegentore aufgeregt.
Wir machen das phasenweise richtig gut, aber diese Fehler dann in der dritten Minute wieder so ein Tor zu kriegen, das ist dann zu leicht. Ne? Die müssen wir abstellen, da müssen wir einfach reifer werden, was das anbelangt. Ne? Und zweiten Halbzeit dann wieder nach 3 Minuten ein Tor zu kriegen. Da hast du einen ganzen Aufwand, den du betreibst, machst du dann natürlich immer wieder ein bisschen kaputt. Ne? Da müssen wir konzentrierter sein, sonst die Leistung war ich größtenteils zufrieden. Auch dass wir jetzt mal Torchancen herausgespielt haben, hat man ja nicht so viele gehabt bis jetzt, glaube ich. Ne?
Ja, haben wir ja, glaube ich, auch öfter mal angesprochen, ne? Nach den ersten Spielen. Relativ wenige klare Torchancen rausgespielt. Wenn du das gegen die Bayern schaffst, 2, 3 vernünftige Angriffe zu Ende zu bringen, bis auf den entscheidenden Torabschluss, dann sagt das ja auch was aus. Auf der anderen Seite gebe ich dir auch recht, die Bayern, es gehört immer dazu, dass die Bayern auch vielleicht einen Gang runterschalten, die auch mal die Möglichkeiten lassen. Aber wenn ich es vergleiche mit anderen Auftritten des FC, wo sie dann, die hatten ja mal eine Phase, waren sie ja ganz lange ungeschlagen gegen die Bayern. 2-9, 2-10 haben sie zum Beispiel jeweils einen Punkt gegen die Bayern geholt. Wenn ich die Leistung da vergleiche miteinander, dann hat der FC jetzt bei dem 0-4 einen deutlich besseren Fußball gespielt. Nur das Ergebnis bringt dir natürlich am Ende nichts.
Ja, ich habe das allerdings jetzt auch in meinem Kommentar mal anklingen lassen nach dem Spiel, dass ich finde, also dass du Gefahr läufst, so dieser Aufsteiger zu sein, der dem so nach dem Spiel auf die Schulter geklopft hat, der hat toll gemacht, ne? Fahrt mal ohne eure Punkte nach Hause, wir nehmen die Punkte mit und ihr den Lob oder so. Ne? Also da musst du halt aufpassen, dass du dich da nicht irgendwie einlullen lässt und halt was Fee ja anspricht, halt einfach Tore herschenkst, danach schön mitspielst und vielleicht auch mal die eine oder andere Gelegenheit hast, die aber nicht machst, sondern dann weil irgendwann, wenn dann die Punkte nicht kommen, fängst du dann an, schlecht zu spielen. Oder dann geht es mit den Verletzungen und Sperren geht's jetzt los. Ne? Also so, dann musst du halt wirklich tunlichst gucken, dass du die Wende hinbekommst, weil dann sonst wird plötzlich jedes Spiel überhöht, ne? Also weil du halt dann reichen plötzlich schon nicht mehr unentschieden, dann musst du gewinnen und so. Und das ist, da muss man halt aufpassen.
Ja, aber auch dafür ist dann Armin Fee da, dass er da drauf guckt, dass sich das aus 2017-18 nicht wiederholt, diese grauenhafte Abstiegssaison, wo zu lange zugeguckt worden ist. Ja. Und viele Fans fühlen sich ja, wenn man mal so die Kommentare durchliest in den sozialen Medien, oder was heißt viele, aber einige Fans fühlen sich schon wieder so ein bisschen daran erinnert. Du auch? Also ich sag gerne gleich auch was dazu, aber vielleicht erstmal deine Meinung dazu.
Ich habe von Anfang an diesen Spruch von Bayer Lorzer mit diesem, wir wollen am 10. Spieltag, wollen wir mit den ruhigen Gefilden sein, habe ich schon für extrem problematisch gehalten, weil angesichts des Auftaktprogramms war genau das nämlich nicht zu erwarten. Es wird also relativ schwer. Da musst du ja im Grunde jetzt alles gewinnen, um wirklich mal Luft nach unten zu bekommen in den nächsten 5 Spielen. So, und ich bin noch nicht so weit zu sagen, die sind jetzt auf jeden Fall da unten drin für immer und ewig, sondern es gibt einige Sachen, die dagegen sprechen. Also du hast nicht dieses überordnende Verletzungspech, was du damals hattest. Du hast nicht diese Europa Spiele dazwischen, genau. die da immer wieder den Rhythmus zerstört haben. Du hast halt auch relativ klare Konkurrenten, die du eigentlich hinter dir lassen können müsstest, immer noch. Ne? Also deshalb sagt Ahmed Fehr nicht zu Unrecht, wir dürfen nicht hektisch werden. Aber wie gesagt, ich finde auch dieser Spruch, wir wollen uns in der Bundesliga etablieren, um dann halt mit dem, der FC gehört halt zu einer Gruppe von Vereinen, ob jetzt als Aufsteiger oder halt auch in den nächsten Jahren noch, die halt immer erstmal gucken wird müssen, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Also wenn es eine Lehre aus diesem Abstieg 2017, 2018 gibt, ja. Das ist nämlich die, dass du auf mittelfristig in den nächsten 10, 15 Jahren nie ein Verein sein wirst, der sagt, ich gehe in der Saison und habe auf keinen Fall Abstiegssorgen. Also noch nicht mal Wolfsburg hat das mit all dem Geld geschafft, keine Abstiegssorgen zu haben. Ne? Also du bist nicht Bayern, du bist nicht Dortmund, du bist nicht, wobei ja auch selbst die Dortmunder mal irgendwie mit Klopp damals irgendwie unten drin standen, aber du bist halt keiner von diesen 3, 4 Clubs oben, die halt mit ziemlicher Sicherheit, und du wirst das auch auf absehbare Zeit nicht werden. Und daran musst du dich gewöhnen. Und da finde ich es auch, also der Verein kann ja sagen, wir wollen uns in der Bundesliga etablieren, ist ja auch in Ordnung. Ja. Aber wie gesagt, die Lehre aus 2017, 2018 muss sein. Du musst in jede Saison gehen und gucken, dass du erstmal hinten sauber bist. Und dann kannst du immer noch nach oben gucken, was geht.
Ja, Schalke zum Beispiel ja auch.
Ja, genau.
Hat auch ganz lange um den Klassenerhalt noch kämpfen müssen mit einem Wahnsinnsetat.
Die du niemals so unerwartet
hast. Ja, also, ich denke auch, wir haben oben ein paar Mannschaften und dem Rest der Liga kann es, wenn es alles dumm läuft, immer mal passieren, dass du ganz unten reinrutscht. Und das kennen wir ja, wenn du einmal da unten bist, dann ist so eine Floskel, aber dann läuft auf einmal nichts mehr. Ne? Dann ist das brutal Kopfsache und dann läuft irgendwie gefühlt alles gegen dich und du punktest nicht mehr und dann kommt irgendwann die Quittung.
Es ist ja so, dass der FC jetzt auch schon wieder wirtschaftlich in der Kategorie ist von einem Club, der wirtschaftlich nicht absteigen muss oder eigentlich nicht dürfte. Aber das heißt niemals, dass es dir nicht passieren kann, wenn zwei andere Mannschaften, die du hinter dir wählst, plötzlich eine Übersaison spielen und du spielst halt nur noch Grütze, dann passiert es dir halt unter Umständen. Ne? Und daran muss man sich, ich glaube, so ehrlich sollte man sein und so sollte man auch die Spielzeiten angehen. Und deshalb fand ich halt, ja, also dieses mit dem Abstieg nichts zu tun haben, ist schon ein Anspruch, der ist nicht unbedingt 1:1 umsetzbar, gerade mit so einem schweren Anfangsprogramm, wo du halt erstmal unten drin steckst, dann relativ absehbar und dann halt dich erstmal rausarbeiten musst. Und das kann halt unter Umständen bis zum Winter dauern.
Ja. Aber ich habe, das ist mein klarer Eindruck, nicht das Gefühl, dass die Verantwortlichen sich jetzt so ein bisschen da blenden lassen von dem Lob, was du oft bekommst. Hast ja eigentlich gut gespielt und es ist eine Entwicklung zu erkennen. Aber die Punkte fehlen halt noch, die werden schon kommen. Also ich glaube schon, dass sie dann Hab-Acht-Stellung sind, Trainer Armin Fee. Und ich glaube auch die Spieler, es sind ja auch noch viele dabei, die in der Abstiegssaison im Kader waren. Ich glaube auch die sind da gewarnt. Und es macht ja jetzt auch keinen Sinn, in Hektik zu verfallen. Ja. Man hat es halt dieses schwere Auftaktprogramm. Und ich fühle mich noch nicht erinnert an die Abstiegssaison, weil du hast so ein paar Punkte angesprochen. Es kam schon da in den ersten Spieltagen dieses Verletzungspech dazu. Du hattest die Doppelbelastung mit Europa, für die der Kader einfach überhaupt nicht ausgelegt war in der Breite.
Ja, aber du hattest auch damals, und um mal kurz nochmal einzuhaken, Entschuldigung, aber damals hattest du viele darum rennen, die selbst im Oktober, im November, selbst im Dezember noch, auch von Fachmagazinen, die dann gesagt haben, diese Mannschaft kann niemals absteigen. Und ich habe teilweise gesagt, ja, warum denn nicht? Also, die hatten 3 Punkte, ne? Also, warum nicht? Also, und irgendwann wurde es denen dann auch klar. Und deshalb, die Sinne sollten schon von Anfang an geschärft sein. Ne?
Ja. Also das ist halt genau. Aber ich habe schon das Gefühl, dass der FC da aus dieser Saison seine Lehren gezogen hat.
We'll see.
Ob das tatsächlich der Fall ist, werden wir dann sehen. Hören wir Armin Fee nochmal, der jetzt auch ja fast schon wie damals Jörg Schmadtke zur Ruhe mahnt. Ganz ruhig bleiben sozusagen.
Die größte Gefahr ist immer dann, dass man irgendwo hektisch wird. Ne? Und dass man den Plan, den man hat, und man sieht ja, dass wir einen Plan haben, das sieht man eindeutig, dass man den weiterverfolgt. Ja? Das ist ganz wichtig und da soll man den in Ruhe verfolgen, ein bisschen die Dinge natürlich verbessern, die wir hinten teilweise dann nur machen mit den leichten Fehlern und nach vorne mehr Ballbesitz zu kriegen, in Situationen dann ruhiger zu sein, da sind wir noch zu viel Fehlpassquote noch drin. Aber ich sehe in der Mannschaft schon was, wo ich sage, okay, wir werden das auch verbessern.
Ja, wobei Jörg Schmatt gefällt mir gerade ein. Mit dem ruhig, gesagt. Ganz ruhig. Genau, da ging es ja eher um Euphoriebremse.
Genau,
ne?
Also ja, das, ja. Das ging immer nach oben.
Ja,
also
aber in die eine wie in die andere Richtung musst ja, du bei dir bleiben, du musst
ist ja jetzt auch
arbeiten,
der,
ruhig
der,
bleiben.
Ja, es ist ja jetzt auch der Zeitpunkt, wo du halt noch ruhig bleiben kannst. Mhm. Du hast halt jetzt eine Phase mit, jetzt kommen halt ja mit Hertha und Paderborn zwei Gegner zu Hause, die du, wo du denkst, die sind auf Augenhöhe mit dir. Mhm. Dann dazwischen allerdings das Spiel auf Schalke, was nicht ganz so einfach wird. Und ich glaube, wenn du in den drei Spielen jetzt nicht punkten solltest, ne, dann wird auch Armin Fee andere Töne anschlagen. Halt, dass du nach einem 0-4 bei Bayern jetzt erstmal sagst, wir bleiben mal ruhig, wir haben gute Ansätze gezeigt und wir werden jetzt in den nächsten Spielen das dann besser machen. Mhm. Das sollte auch so sein, weil sonst, ne, also das ist halt wirklich so ein Scheidewick jetzt. Ne? Du hast halt jetzt also Hertha, Schalke, Paderborn, Mainz, Düsseldorf auswärts. Ne? Also das sind so
genau.
Fünf Spiele.
Dazwischen hast du noch das Pokalspiel in Saarbrücken bzw. in Völklingen.
Und in der Tat wirst du am 10. Spieltag wissen, ob es ganz düster wird oder ob du halt dich halt irgendwo da eingereiht hast, wo du am Ende hinkommen willst. Und jetzt sagen wir alle, ja, gegen Hertha musst du gewinnen. Wir haben auch ganz schön investiert vor der Saison in den Kader. Haben zwar auch erst 4 Punkte, aber die haben ja den Investor reingeholt, haben richtig in die Mannschaft investiert, haben tolle Leute geholt und die wollen auch hier gewinnen. Und wenn man die Bilanz ansieht, ich glaube 7 Niederlagen in den letzten 10 Spielen in der Bundesliga, dann
aber sie haben jetzt auch ihren ersten Sieg.
Ja.
Mit Ach und Krach gegen Paderborn. Muss keine glanzvolle Leistung gewesen sein, aber ist ja auch eine Parallele zum FC mit dem Sieg in Freiburg. Der war ja auch, haben wir ja mehrfach angesprochen, sehr, sehr wichtig für den Kopf. Auch in Freiburg hat der FC ja nicht da die Sterne vom Himmel gespielt, aber über die Mentalität ist sie gekommen. Sie haben sich das erarbeitet, erkämpft, dann auch verdient gewonnen durch das Tor von Skiri. So, das haben die Berliner jetzt zu Hause gegen Paderborn geschafft mit diesem 2-1-Sieg.
Ja.
Und da kommst du natürlich auch wieder mit einer ganz anderen Einstellung nach Köln.
Und, ja,
und auch haben, das wird es nicht einfacher machen für den FC.
Und die haben Punkte in München geholt, ne? Also, aber die Hertha hat jetzt dann, das ist halt so, wenn du den ersten Sieg hast, hast du dann direkt nochmal diesen Aufwind. Der FC versucht dann jetzt mit dem Geist von der Wiesn vielleicht dagegen zu halten, mit dem gemeinsamen Ausflug aufs Oktoberfest. Aber Hertha. Da kann ich mich auch an finstere Spiele erinnern. Wobei auch ein richtig geiles, der letzte Sieg.
Das war in der Europa League, also Quali-Saison. Da hat Modest mit heruntergelassener Hose noch getroffen. Ne?
Genau,
sensationelles Spiel.
Super Spiel. Also so eins würde ich gerne nehmen.
Der FC bräuchte jetzt mal so einen richtigen Befreiungsschlag, ne? Wo das komplette Publikum dann mitgerissen wird, wo du am Ende zusammen feierst vor der Südtribüne, ne? Ja, sowas bräuchst du jetzt.
Du brauchst auch dringend diesen Heimsieg, weil du hast jetzt 4 Heimniederlagen, also saisonübergreifend in Folge, also Darmstadt, Regensburg, Dortmund und Gladbach. Das ist eine ganze Menge, noch halten die ja alle ruhig, ne? Das ist ja auch zu Recht, halten alle ruhig, aber wenn du natürlich also jetzt musst du irgendwie mal gegen Hertha was zeigen und musst eigentlich auch Punkte mitnehmen, damit, Armin Fee hat es ja gesagt, mit dem, wie viel Mentalität halt heute in so einer Mannschaft steckt und dass es halt wichtig ist, dass die auch den Glauben an das, was der Trainer ihnen erzählt, oder der Trainer ist ein sehr positiver Typ, der das alles immer auch mit sehr viel Optimismus verkauft. Aber wenn du guckst und bist dann Zweit- oder Drittletzter und denkst, der erzählt hat zwar schön, aber wir verlieren dann am Ende trotzdem unsere Spiele, wird das schwierig. Und deshalb kommt diesem Spiel gegen Hertha wirklich eine gesteigerte Bedeutung zu. Es ist Druck auf dem Kessel, haben alle Beteiligten gesagt.
Ja, Marco Höger hat das in München auch nochmal angesprochen. Ja.
Das, ob die Mannschaft damit umgehen kann, das wird man dann sehen. Ne?
Ja, und dann hören wir Marco Höger nochmal, der eben auch sagt, lasst uns jetzt nicht in Panik verfallen, ruhig weiterarbeiten, aber so ein Sieg jetzt zu Hause gegen Hertha würde uns verdammt gut tun.
Wir müssen einfach an unserem Weg festhalten, wir müssen da geschlossen zusammenbleiben, uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und gucken, dass wir jetzt auch gegen die Gegner, die jetzt anstehen, unsere Punkte holen, damit wir dann auch wieder ein bisschen ruhiger vom Kopf her arbeiten können.
Ja, wenn wir uns die Tabelle angucken, da ist ja noch viel möglich. Also es ist ja noch sehr, sehr eng beisammen. Klar, wir haben ja auch erst 5 Spiele gespielt. Also bis Platz 10 zu Werder Bremen sind es 3 Punkte Rückstand. Also da kann sich mit einem Sieg auf der einen wie auf der anderen Seite ja noch ganz viel, viel tun und schnell verändern. Aber du musst halt den Dreier jetzt erstmal machen.
Einige, ich meine, die Freiburg kannst du schon mal aus der Nummer streichen, die werden dann nicht mehr unten reinrutschen. Ne? Also die hast die ersten, die du so auf Augen
wärst. Ja, wobei, auch das hat es ja schon aufgegeben. Ja, dann spielt eine Mannschaft eine grandiose Hinrunde und in der Rückrunde läuft nichts mehr. Also ich würde es nicht ausschließen. Aber so wie aber Christian Streich mit der Mannschaft über Jahre hinweg arbeitet, tendiere ich auch dazu zu sagen, Freiburg wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
Und aber weil wir Marco Höger jetzt hatten, wie hast du ihn gesehen? Also er musste ja erst für Bürger Verstrate weichen, hat dann...
Ja, also ähnlich wie die anderen auch. Immer besser reingekommen ins Spiel, sehr aggressiv in den Zweikämpfen. Also war so einer, der auch mal Zeichen gesetzt hat da im Mittelfeld mit Zweikämpfen. Ich weiß nicht mehr, gegen wen es war. Nee. Auch in der ersten Halbzeit, da ist er einem so richtig schön hinten drauf gestiegen, hat nicht locker gelassen. Also hatte schon fast was vom Ringkampf.
Nach dem Motto, an mir kommst du nicht vorbei.
Ja, ja, aber sowas brauchst du halt. Ja. Dann spielst du zur Not halt faul. Ne? Ja. Du darfst halt nicht auf die üble Tour machen und dir eine gelbe abholen. Aber da hat man schon gesehen, dass er ein wichtiger Faktor sein kann mit seiner Präsenz und mit seiner Erfahrung und Zweikampfhärte. Ja.
Bisschen lässt er sich auch anstecken vom 0-4, der Fehlpass, ne? Aber es ist halt irgendwie, das war aber auch so ein Fehlpass, da muss dann nicht unbedingt direkt wieder ein Tor drauf. Wenn im Mittelfeld mal der Ball weg ist, dass dann direkt auch du einen bekommst,
das ist halt wobei schon die Bayern das natürlich auch mit einem brutalen Tempo dann spielen. Und wenn du dir anguckst nochmal das Tor, da stehen ja immer noch 3 hinten. Die stehen aber alle ganz dicht beisammen und Meret hätte viel weiter rausrücken müssen, dann hätte Perisic noch stellen können. Die stehen relativ zentral zum eigenen Tor. Meret, Schichos und noch ein Dritter, ich weiß nicht mehr, was war. Und die Außenbahn ist relativ blank. Und Perisic zieht dann gut rein, trifft den natürlich auch perfekt, dass Horn überhaupt keine Chance hat. Das ist dann halt Qualität Bayern München.
Womit wir bei einigen spannenden Personalien eigentlich wären. Also wir fangen mal hinten an. Wer spielt denn Rechtsverteidiger am kommenden Sonntag?
Also Matthias Bader ist eingewechselt worden in München. So, das war ja einer, der im Grunde komplett weg vom Fenster war.
Also ich erinnere
mich letzten Saison hat er überhaupt keine Rolle gespielt. So, unter Achim Beierlorzer auf einmal einer der Gewinner sogar, kann man sagen, der Vorbereitung. Also hat da viele Einsätze gehabt, auch in den Testspielen. Hat auch einen guten Eindruck hinterlassen, fand ich.
Ja, man muss halt, also das Bild, was mir im Kopf geblieben ist, ist halt dieses, der saß im ersten Spiel gegen Frechen ganz draußen, weil wegen Kader war wegen Überfüllung geschlossen. Ja. Und der hat es halt wirklich geschafft, einfach mit harter Arbeit sich da auch an Benno Schmitz vorbei zu stehlen im inneren Ranking, weil er halt einfach auch dieses Tempo hat, was Bayer Lotzer sehen will, offenbar. Und ich glaube, angesichts der Häufigkeit der Fehler, die Hisiboye in den ersten Spielen gemacht hat, dass der jetzt eine echte Chance hat, sich in die Mannschaft zu spielen. Mhm. Wenn der sollte, der sein Herz in die Hand nehmen und fehlerlos spielen gegen Hertha und gewinnst dann meinetwegen, dann hast du eigentlich kein Argument, wieder zurückzuwechseln. Ne? Also das ist halt irgendwo, das ist für den Jungen ist das eine echte Chance eigentlich. Und ich glaube, dass Bayer Lorzer ihn auch einsetzen wird, weil diese Lösung mit Bono auf der rechten Seite, das ist eigentlich ja nicht Bayer Lorzers Stil. Ne? Also mit so einem langsamen Innenverteidiger auf quasi. Also
ja, Stuttgart. Und auf der anderen Seite gibt es eigentlich keinen Grund, Bono da innen wegzunehmen, weil er eigentlich seine Sache gut gemacht hat in den Spielen. Gibt's auch nicht fehlerlos, das Tor von Lewandowski angesprochen, aber insgesamt finde ich, ist das ein wichtiger Faktor da hinten.
Ja, also auch.
Also warum sollst du den jetzt nach außen ziehen, wenn du einen anderen gelernten Rechtsverteidiger hast, der sich anbietet?
Gerade auch, weil Bono das wirklich mit einer stoischen Ruhe hinten auch macht, auch für seine 20 Jahre ist das schon beeindruckend und Hertha kommt ja mit einigen Schlitzohren, also Ibisevic, Selke.
Und der FC-Schreck, ne? Ich weiß nicht, wie oft der schon gegen den FC getroffen hat.
Hat schon reichlich gemacht.
Wenn er spielt, ne?
Ja, also da hast du halt schon Bedarf an einem, der ruhig und abgeklärt das macht. Interessanter ist die andere Innenverteidigerposition, also Schießschuss von Fee.
Ja, vielleicht noch ganz kurz, damit wir das abrunden mit Matthias Bader. Wir sind ja auch oft am Geisbockheim gucken, uns das Training hat an und da fällt er mir schon oft auf. Also er ist auch einer, der im Training wahnsinnig Gas gibt.
Ja.
Der steht nie still, der geht immer drauf und er versucht auch mal zu marschieren, auch mal offensiv Akzente zu setzen. Also da hast du auch das Gefühl, der auch wenn die Chance noch so klein ist, der will die beim Schopfe packen und zeigen, hier Trainer, guck mal.
Ja, und es gibt
ich bin auch noch da.
Es gibt im Profikarrieren so Momente, wo du halt wo du halt deine Chance bekommst, obwohl du vielleicht total weg warst und wo du sie halt nutzen kannst und dich ins Rampenlicht spielen kannst und vielleicht ist nächster Sonntag so eine für den Jungen.
Ja. So, jetzt wolltest du auf Schichos.
Ja, öffentlich angezählt von Fee. Also so offensiv seine Fehler zu benennen, das liegt natürlich auch an der Fee ist nun mal ein sehr ehrlicher, ein sehr, sehr geradliniger Typ und der das dann auch offen sagt. Aber man hat ohnehin schon das Gefühl, also wir hatten neulich mal Achim Bayer-Lotze bei uns in der Redaktion zum Interview, wo wir genau auch diese Fragen stellt mit, warum spielt Marie nicht und so und du merkst es, dass es da schon eine innervereinigte Diskussion, glaube ich, gibt, Marie oder Schichos, wo viele ja sagten, Marie, das ist unser kommender 30 Millionen Euro Verkauf, der muss spielen. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es da Leute gibt, die auch aus vom Entwicklungspotenzial aus dem Gesichtspunkt her lieber wollen, dass dass Jorge Marie spielt, wobei der Trainer dann natürlich das letzte Wort hat. Jetzt könnte allerdings der Zeitpunkt gekommen sein, wo du sagst, gegen Hertha wollen wir auch ordentlich hinten rausspielen, wollen halt das Spiel dominieren unter Umständen, dass du dann halt mit einem Verteidiger spielst, der als fußballerisch in der Ecke besser ist als der andere. Also kann ich mir vorstellen, dass er da wechselt.
Ja, weil ich finde es bei Schichos auch immer so ein bisschen tragisch. Mir gefällt er eigentlich richtig gut, aber er hat immer so ein paar, wie soll ich es nennen, Blackouts oder einfach so entscheidende Situationen, die dann gegen ihn laufen. Das fing in Wolfsburg schon an. Da hat er, finde ich, ein richtig starkes Spiel hinten gemacht. Er hat Wekos im Grunde komplett aus dem Spiel genommen, aber dann in dieser einen Situation, die dann zum 2-0 geführt hat, der Holländer hat dann getroffen, sieht er halt zumindest unglücklich aus. Dann hat er in Freiburg dieses Eigentor, macht danach aber eigentlich auch wieder eine richtig starke Partie. Dann hat er jetzt gegen die Bayern diese zwei Situationen, ansonsten aber auch nicht schlecht gespielt, fand ich. Also, aber es sind halt so ein paar entscheidende Dinge und das macht es für mich auch persönlich schwierig jetzt im Moment in der Bewertung. Also ich halte ihn für einen richtig guten Innenverteidiger, hat auch ein gutes passendes Aufbauspiel, aber du darfst ja natürlich auf dem Niveau
keinen
Fehler erlauben.
Wenn du halt dann
die dann zu Gegentoren
führen. Regelmäßig Punkte kostest, dann ist das halt zu wenig. Ne? Also dann ist das halt vielleicht, das ist ja dieses High-Level-Bundesliga über 90 Minuten konzentriert, das abzuliefern, dass du vielleicht die gedanklichen Auszeiten leisten kannst, wo du vielleicht in der zweiten Liga mehr Zeit hast, weil es halt nicht so oft spitz auf Knopf steht. Und das kann dann am Ende auch eine Qualitätsfrage sein. Man muss das halt jetzt mal das mal abwarten. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass er jetzt Marie spielen lässt, wobei ich jetzt auch nicht finde, dass der in seinen Einsätzen bisher großartig
Bäume ausgerissen hat. So richtig aufgedrängt hat er sich jetzt also, nicht. Ne?
Das ist auch im Training jetzt nichts Dolles.
Ja, der ist ja auch so vom Naturell ja eher so ein eher zurückhaltender Typ.
Wenn du siehst, wie den...
Der grätscht jetzt nicht 100 Mal beim Training.
Als jetzt im Derby... der in der Halbzeit kommen sollte für Bonova, der sich nicht wohlgefühlt hat. Wie lange die dem da dieses nach vorne verteidigen versucht haben, in der Pause zu erklären. Also ich habe minutenlang beobachtet, wie der Schmiedl da mit ihm über dieses nach vorne draufgehen geredet haben, als ob das im Training immer noch nicht macht, weil sonst musst du es ihm nicht erklären. Wenn er begriffen hat, was er machen soll, dann brauchst du nicht in der Pause nochmal anfangen von wegen... Und deshalb, das würde wiederum dagegen sprechen, dass er halt wechselt, weil der halt das Spiel noch nicht verstanden hat, was Bayer Lotzer will, kann er auch sein. Aber 50-50 Entscheidung mit Tendenz Marie, würde ich sagen.
Ja. Was das Mittelfeld angeht, auf der 6 wird er nichts ändern. Weiter Höger mit Skiri. Nee, Verstrate dann, fällt ja noch weiter aus.
Ja, Kurzjelle war ganz außen vor am Wochenende. Ja. Ist natürlich auch ein Zeichen gewesen, dass der dann plötzlich Niklas Hauptmann weichen muss. Ob es jetzt ein Warnschuss war, also du erinnerst dich, letzte Woche hat der Trainer, glaube ich, 2 oder 3 Mal angesprochen, dass ihm ein bisschen der Druck von der Bank fehlt. Mhm. Also dieser unbedingte Wille, spielen zu wollen. Du hast ja in Köln schon das Phänomen, dass du immer irgendwie das Gefühl hast, dass einige da rumlaufen, sich so wohlfühlen, obwohl sie nicht spielen.
Ist ja auch schön in Köln.
Ist so schön, am Grüngürtel immer schönes Wetter. Du hast, gehst da zum Training, kickst ein bisschen mit, danach gibt's Massage und dann gehst du nach Hause und am Samstag pfeift dich auch keiner aus, weil du draußen sitzt und für nichts wird ganz was passiert. Also das habe ich schon seit Jahren, also hast du immer das Gefühl, dass so 1, 2 gibt und vielleicht will das der Trainer so ein bisschen aufbrechen. Und auch mal mit so Zeichen halt dann aufbrechen, halt irgendwie, kann schon sein. Ja, also, aber dass der dann kein Kandidat für die Startelf sein wird, ist auch klar. Höger hat es ordentlich gemacht. Fee hat ihn ja auch im Doppelpass dann gelobt. Ich fand es auch, dass Marco das wirklich, also einen guten Staubsauger gespielt hat auf der 6. Und Skiri ist ein bisschen vorgerückt, um halt Kimmich zuzustellen und Tolisso. Nee, das war schon in Ordnung. Also von daher, nein, da wird er nichts machen.
Außenbahn?
Ja, da schon eher. Also du wirst halt, ich bin mir recht sicher, dass er mit 2 Stürmern spielen wird.
Ja, denke ich auch.
Das heißt...
Dann aber wieder alte Besetzung, Cordoba Modest, oder glaubst du, er wird sogar mal Terodde die Chance von Anfang an geben?
Ich glaube, dass er allein des lieben internen Friedens will erstmal Modest dran lässt.
Also, zu handeln ist die Variante einfacher, Modest wieder in die Startelf zu bringen, ja, ne? weil Terodde einfach auch so ein Teamplayer da ist, dass er
auf der anderen Seite
die Faust in der Tasche macht.
Auf der anderen Seite darfst du Terodde auch nicht das Gefühl geben, dass der Konkurrenzkampf außer Kraft gesetzt ist. Ne? Ja, also, oder nimm der vielleicht gerade aber raus. Nee, ne?
Glaube ich nicht.
Nee. Das wäre also den jetzt zu bestrafen dafür, dass er sich Chancen erarbeitet hat.
Gefühlt hast du ja mit Modest, Terodde einfach relativ ähnliche Spieler, Typen da vorne drin und Cordoba, ne, einfach der mit Anlauf aufs Tor kommt und Modest, der eigentlich ein reiner Boxspieler ist.
Ja, das stimmt auch nicht ganz, aber also erinnert dich, der hat schon einige Kontertore aus dem Lauf
und mit Abschluss. In seiner ersten FC-Zeit, aber genau. Aber so
spielt er zurzeit nicht, ne? Hast du recht. Nee, aber was natürlich das bedingt, ist halt, dass Drexler einen Platz sucht, wenn er ihn nicht verlieren sollte. Du hast dann die Überlegung, lässt du keins drin oder geht Drexler auf die Position? Und also ich muss echt sagen, bei Kings der Schindler fehlt mir zurzeit auch noch so ein bisschen ein Tick für Bundesliga-Niveau einfach. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Und da musst du halt auch mal überlegen, ob du nicht mit Schaub einen hast, der auch mal einen reinstecken kann und die Stürmer mal auf eine andere Art und Weise. Weil, ich meine, Schindler läuft viel und arbeitet viel, aber eine Flanke kommt da ja auch nicht an. Also ist halt irgendwie bisher zumindest. Mhm. Also das kann ja alles mal werden. Aber
wobei er mir in München schon wieder besser gefallen hat. Fand ich, hat er gute Phasen drin gehabt, wo er sich mal durchsetzt, auch gegen 2, 3 Leute. Er hat jetzt nicht die Offensivaktionen, die so nachhaltig in Erinnerung bleiben.
Ja. Kämpferisch ist das alles okay, aber was letztlich dabei rumkommt, um zu Toren zu kommen, ist mir das zu wenig. Und irgendwie musst du auch mal, also ich meine, Louis sucht ja im Grunde seit seiner Verletzung auch so ein bisschen nach einer Konstanz. Mhm. Die kann aber, glaube ich, auch nur bekommen, wenn er genügend Spielzeit bekommt. Also ob du da in der Bundesliga wieder die Zeit dafür hast, steht wieder auf einem anderen Blatt Papier. Aber eigentlich ist Louis Schaub ja so ein, also bringt dir so viel Anlagen mit, dass du halt die eigentlich irgendwie wecken musst. Also du musst eigentlich eine Rolle finden, wo er der Mannschaft helfen kann, weil so einen Spieler hast du sonst eigentlich nicht in der Mannschaft, also der so die feine Klinge eigentlich beherrscht. Und die musst du... Also ich finde, Achim Beierlotzer muss da einen Weg finden, die zum Tragen zu bringen, damit, weil, wie gesagt, also da die Qualitäten hat er schon so relativ alleine im Kader. Ja.
Stadion wird auf jeden Fall voll sein mit 50.000. Dann hoffen wir, dass der FC das Publikum direkt hinter sich bringt, mit einem starken Auftritt, direkt in den ersten Minuten.
Nun lustigerweise
bin ich... Ohne Aussetzer, wie in München.
Ja. Nun lustigerweise bin ich ausgerechnet in Berlin am Sonntag.
Nee.
Doch, Marathon.
Eieiei. Er läuft und läuft und läuft.
Ja,
und du peilst wieder eine neue Bestzeit
genau,
an, nehme 30, ich an. Ne?
Ja, genau. Ist angefeilt.
Du bist ein Streber.
Ich erzähle euch nächste Woche, wie es gewesen ist. Aber ja, werden wir es natürlich angucken, die Kollegen, oder ich höre es mir sogar an, vielleicht, wenn ich, ich bin in der Luft, die erste Halbzeit. Aber die zweite Halbzeit höre ich mir vielleicht an, bei dir.
fc-radio.de oder die FC-App hast du ja bestimmt auch, da kannst du direkt draufklicken.
Den Live-Ticker der Kollegen werde ich natürlich auch anmachen auf express.de, wenn irgendwo Sky läuft, gucke ich das natürlich nicht, weil das brauche ich ja nicht bei Ton und nein, Quatsch. Express.de wird dabei sein, im Print werden wir euch auch begleiten. Oder den Guido natürlich, und ich hoffe, er kann nächste Woche eine ganz bunte Collage mit ganz vielen Torjubeln.
Stimme habe ich ja jetzt geschont in München, also von daher, ich könnte ein bisschen was rauslassen. Hätte ich nichts gegen.
So, nun fehlt eigentlich nur noch der Tipp für nächsten Sonntag. Was sagst du denn, Guido?
Ich führe ja übrigens noch in der internen Rangliste, wollte ich an der Stelle nochmal sagen, ne, weil ich ja Freiburg richtig getippt habe. Aber ich denke, dass der FC definitiv den Heimsieg schafft mit einem 3:1.
Das wollte ich jetzt auch sagen. Verflucht. Weil das in Freiburg so gut geklappt hat, tippe ich mal gegen den FC. Dann gewinnen die nämlich immer. Also 0:1 für Hertha. Und in diesem Sinne gehört das.
Die letzten Worte gehören Florian Kainz.
Vollgas auf 3 Punkte gehen.
Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.